Also einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich werde heute die Predigt halten, und zwar sind wir ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, angelangt. 10 Verse steht uns heute bevor. Und ich möchte euch diesmal bitten, vielleicht mal in den mitgebrachten Bibeln nicht mitzulesen. Ich sage gleich, warum. Ich habe mir dabei nämlich was gedacht. Also, als Einleitung, ich selber bin ein großer Fan der klassischen Musik. Und in meiner Schulzeit war immer bekannt, der Jens, der liebt Beethoven über alles. Aber Mozart und Haydn, da ist er nicht gut drauf zu sprechen. Ja? Also das war immer ein Witz. Jens geht Mozart-Noten kaufen. Das wusste jeder, das ist nicht in Jens seine Musik. Und das lag da damals vor allem daran, die war für mich irgendwie zu simpel, zu einfach, zu fröhlich auch, keine Dramatik drin. Und auf der anderen Seite Beethoven, weil ich finde, da spricht einem die Seele aus dem Leib. Also da hört man, was er gefühlt hat. Da kracht es am Anfang. Und im zweiten Satz, also die Sinfonien und so weiter, sind dann bei Beethoven halt oft in Moll geschrieben und klingen da sehr dramatisch und düster und Schicksalssinfonie und wie es alles heißt. Und dann kommt aber immer ein zweiter Satz. Und der ist dann das Gegenteil. Der ist sehr, wirkt dann natürlich umso fröhlicher. Ja? Also ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie einen Teil hat am Anfang, der sehr dramatisch ist, dann ist diese erlösende Botschaft oder diese Musik im zweiten Satz umso aussagekräftiger, umso schöner. Und so ähnlich ist es auch heute bei unserem Text. Den ersten Teil möchte man vielleicht nicht hören. Ich möchte auch nicht unbedingt drüber predigen. Aber ich bin mir sicher, und deswegen möchte ich auch nicht am Anfang den ganzen Text lesen, dass wir uns dann gemeinsam auf das Ende umso mehr freuen können. Also gut. Oder ich habe auch gesagt, ein anderes Beispiel vielleicht für Leute, die eher Filme gucken. Ein Happy End am Ende ist natürlich nur ein Happy End, wenn es vorher auch ein bisschen Konflikte und Katastrophen gab. Ne, das ist das Gleiche nochmal in Grün. Genau. Also, fangen wir an mit den ersten Versen. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes und zuerst dies wisst. Also, im Endeffekt sagt er jetzt, gut, wir haben jetzt, ich habe euch schon zwei Briefe geschrieben und habe dabei immer versucht, eure lautere Gesinnung aufzuwecken und euch zu erinnern an das, was die Propheten früher gesagt haben und was die Apostel gesagt haben. Ach, das ist wichtig. Aber jetzt kommt etwas, das ist noch wichtiger. Und zuerst dies wisst. Ja, vielleicht haben wir auch gedacht, ist es so, wenn man da halt auch so einen Brief vorgelesen bekommt. Ich meine, das sind nur 3 Kapitel. Aber wenn man einfach vorne einer steht, der liest und liest und liest, vielleicht ist es auch die Intention zum Petrus, jetzt einfach nochmal die Hörer anzulocken und zu sagen, jetzt, also wenn ihr die ersten 2 Kapitel jetzt ein bisschen abgeschweift seid mit den Gedanken und so weiter, das, was jetzt kommt, das möchte ich euch unbedingt mitteilen. Und auch wenn ihr den ersten Brief schon längst wieder vergessen habt, das, was jetzt kommt, das möchte ich euch mitteilen. Und ich habe auch gedacht, es ist vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Mensch, der irgendwie am Ende seines Lebens nochmal Rückblick hält und einfach nochmal die wichtigsten Sachen, die er eben in der Gemeinde weitergeben will oder seiner Familie mitgeben will oder seinen Freunden mitgeben will, einfach nochmal sagt. Ja, also das, was er jetzt sagt, darum geht es ihm über einen ganz großen Zeitraum. Bevor ich jetzt natürlich auflöse, was da steht, habe ich mir natürlich überlegt, was könnten wir das denken, was würden wir denn vielleicht schätzen, das an dieser Stelle steht. Was ist denn jetzt so das Wichtigste? Ich habe mir gedacht, das, was wahrscheinlich von uns als erstes kommen würde, ist das Evangelium. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Jesus Christus ist für alle gestorben, für alle Sünder und schenkt ihnen ewiges Leben. Oder vielleicht auch der Sieg über den Tod. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Oder die Gnade, die ja immer wieder in der Bibel vor am Anfang, am Ende der Briefe erwähnt wird, dass er ein gnädiger Gott ist, keiner, der auf Gericht in erster Linie aus ist, sondern von Gnade überfließt. Oder die Liebe, die über allem steht. Das sind alles Dinge, die könnten passieren. Also, schauen wir mal weiter. Den nächsten. Aha, das in den letzten Tagen. Also, mit letzten Tagen ist jetzt nicht was gemeint, was irgendwie die letzten 2-3 Tage passiert ist, sondern eher die letzten Tage dieser Erde, dieser Welt betreffend. Da wird etwas passieren. Und das ist dem Petrus wichtig, dass wir das eben vor Augen haben. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, was das denn jetzt genau ist, werden wir nochmal kurz in die Vergangenheit zurückgehen. Denn das ist wichtig, dass wir das auch verstanden haben, bevor wir über die Zukunft anfangen zu sprechen, oder die Gegenwart, kann man auch sagen an der Stelle. Und zwar gab es schon mal was zu Beginn der Welt, in 1. Mose 6 bis 8, lesen wir davon. Und zwar ist es, man kennt es vielleicht auch schon irgendwie aus der Kinderstunde, Noah. Ja, Noah und seine Zeit. Und wir haben auch schon mal von Daniel, der hat schon mal kurz was erwähnt in seiner Predigt über diese Zeit, und die wird hier halt nochmal ausführlicher jetzt rangenommen. Und ich habe die Begebenheiten mal in 6 wichtige, wir lesen nicht die ganzen 3 Kapitel, in 6 wichtige Abschnitte unterteilt. Und zwar, erstens stellt man fest, was da steht, oder Gott stellt eben fest, dass alle Sinn der Gedanken des Herzens der Menschen war böse den ganzen Tag. Ja, das ist das, was wir da lesen können, 1. Mose 6, Vers 5. Das ist irgendwie das, was Gott eben beobachtet, leider. Und im zweiten Schritt sieht man dann, okay, es bekümmert Gott in sein Herz hinein. Ja, dass er das jetzt erkennen muss und sehen muss, dass das Herzen von uns Menschen böse ist, den ganzen Tag. Und das bekümmert ihn, und er beschließt da, die Erde zu erneuern. Was bedeutet Auslöschung der Menschen, die damals leben? Und der Tiere und des Viehs und der Vögel und so weiter. Drittens, es gibt aber einen Menschen, der findet Gunst in Gottes Augen. Und das ist eben der Noah. Und Gott weiht ihn in seine Pläne eben ein und sagt, du Noah, bau eine Arche, die Welt wird untergehen. Und dann, das steht zweimal mit dem Wort alles da und zweimal nochmal ohne das Wort alles. Sehr auffällig also in diesen Kapiteln. Noah tat alles, was Gott geboten hat, und letzten Endes baut die Arche. Ja, also dieser Ausdruck, Noah tat alles, was der Herr geboten hat, das taucht zweimal auf und zweimal nochmal ohne alles. Also er tut einfach und setzt es um, was Gott von ihm verlangt. Und dann ist es halt soweit, die Flut kommt, die Menschen gehen zugrunde, und es steht dann drin, Gott selbst schließt am Ende die Tür der Arche. Und was dann kommt, ist halt, die neue Erde beginnt, die Flut geht irgendwann zurück und es wird ein neuer Bund aufgerichtet und es beginnt eine neue Erde. Okay, also das haben wir jetzt gesehen, das war vergangen, schon ziemlich früh, 1. Mose 6, ja, gerade mal 5 Kapitel der Bibel vorbei. Und jetzt werde ich natürlich nochmal dazu kommen, was er uns denn unbedingt mitteilen möchte. Der Petrus. Und zuerst dies wisst, das in den letzten Tagen, bei der Schluss, wo wir eben auch gehört haben, Spötter mit Spötterei kommen werden. Ja, also eine Wahnsinnsbotschaft. Spötter mit Spötterei kommen werden. Ja. Also, wie ich das gelesen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, ist es denn jetzt wirklich so eine wichtige Botschaft für uns, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden? Ich meine, dass Leute spotten, kommt vielleicht nicht nur in den letzten Tagen vor, das kommt doch vielleicht auch etwas öfter vor. Und natürlich kann man sich denken, das ist nicht der entscheidende Punkt, dass diese Leute eben kommen werden. Man kann es vielleicht auch gleichsetzen mit den Irrlehrern, die wir bisher hatten, Spötter mit Spötterei kommen werden, sondern das Entscheidende ist natürlich, was diese Spötter sagen und über was diese Spötter spotten. Und zwar sagen die Spötter Folgendes, dass Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also nach dem Motto, was eben Jesus auch verheißen hat und in der Bibel vorkommt, Jesus wird eines Tages wiederkommen und die Spötter sagen einfach, das gibt für mich keinen Sinn, das wirkt auf mich utopisch, ist mir für mich irgendwie eine Illusion, das ist für mich vielleicht so ein bisschen Science Fiction, das kann ich nicht so ganz glauben. Ja, es bleibt einfach alles so, wie es ist, ich wache jeden Morgen auf, so wie der letzte Tag, wie der vorletzte Tag war, die letzte Woche war und so geht es natürlich weiter. Ja? Also diese Gedanken, ich glaube, also mir sind die auch nicht fremd, dass da manchmal, dass man denkt, also das ist doch, wie soll das denn passieren irgendwie, dass da auf einmal Jesus kommt. Ja? Und das sprechen die eben aus und sagen, das ist ein Quatsch und machen sich auch lustig über die Leute, die das eben glauben. Und jetzt sagt der Petrus eben zu denen, denen ist eine Sache verborgen. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Ja, also er sagt, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Wenn ich die glauben oder die denen ist es halt verborgen, nicht, dass es auch damals so war, dass die Welt untergegangen ist, unter zur Zeit Noahs, und sagen, das war damals nicht und in Zukunft wird es auch nicht so sein, dass eben etwas Ähnliches über die Welt kommen wird. Die zweifeln halt einfach alles an, das passt nicht in ihr Lebenskonzept rein und auch nicht in ihre Erfahrung, eben was sie die letzten Tage und Jahre erlebt haben. Und Petrus macht jetzt eben ganz deutlich, und das ist es, was er uns eben als, oder was er als so unendlich wichtig empfindet, möchte uns mitgeben, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort, wie es damals eben bei der Flut war, aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Ja, also das ist doch wirklich, wenn wir das so lesen, finde ich, kommt bei mir auch der Gedanke hoch, das ist doch, das klingt für mich wie ein Film, das ist mir fremd, meine Erfahrung als Mensch, dass ich die letzten 30 Jahre gemacht habe. Da ist sowas bisher noch nicht in dieser Form passiert. Das ist mir halt einfach fremd, ja, habe ich noch nicht so erfahren. Und deswegen ist es eben dem Petrus so unheimlich wichtig, ja, dass wir diese Sache eben nicht auf uns sitzen lassen, ja, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und er warnt uns eben explizit davor, vor den Leuten, die so etwas eben behaupten, dass sowas nicht kommen wird. Ja, das ist nicht gut, weil dann am Ende kommen wir da auch selbst an den Punkt, dass wir diesen Gedanken nachgeben und sagen, es wird einfach gar nicht kommen. Und ich fand es in dem Zusammenhang, habe ich auch an eine Geschichte gedacht, die ich als Kind mal erlebt habe. Da waren wir einen Spaziergang haben wir gemacht und es ging darum, dass er mir, also einfach ein Bekannter, eine Frage gestellt hat, ist gar nicht mit geistlichem Hintergrund, sondern einfach, wir sind irgendwie drauf gekommen, ich war vielleicht 10 oder 11 und eine Sache, die muss jeder Mensch machen. Und für mich als Kind, ich fand es sehr interessant, sehr spannend, habe überlegt, was könnte er denn meinen? Und da wie ich so bin, der erste Gedanke, essen und trinken, ja, ist ja klar. Wir müssen halt was essen und was trinken, weil sonst ist es halt vorbei. Hat er gemeint, tja, das ist leider nicht die richtige Sache, ja, man kann auch einfach nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Da habe ich gedacht, das ist natürlich, hat er recht, ja, wenn ich einfach nichts mehr esse und nichts mehr trinke, geht auch. Halt nicht lang, aber es geht. Da habe ich gedacht, da habe ich ein bisschen weiter nachgedacht, habe ich gedacht, ah, schlafen muss jeder Mensch da. Das könnte doch sein. Nee, das ist auch nicht. Ja, man kann auch einfach versuchen, dauernd wach zu bleiben. Und dann müssen wir das nicht. Okay. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich es. Atmen. Atmen muss doch jeder Mensch. Oder? Atmen, das ist es bestimmt. Nee, es muss auch nicht jeder Mensch atmen. Und es wird auch nicht mehr jeder Mensch jetzt atmen. Und dann war ich, und ich kann mich eben an diese Geschichte so gut erinnern, weil er mich so lange hat zappeln lassen. Und ich natürlich die Antwort unbedingt wissen wollte. Und genauso, und ich lasse euch jetzt natürlich auch zappeln, und genauso ist es natürlich hier auch, aber Petrus sagt, eine Sache, die wird mit dieser Welt garantiert passieren, und das ist das, was er für so wichtig hält, dass es eben, ähnlich wie bei der Sinnflut, ein zweites Gericht geben wird. Und das möchten wir uns jetzt mal anschauen. Ja? Also, ich habe mal nochmal den Vergleich gezogen bei der Flut. Diese 6 Punkte. Das Herz des Menschen ist böse. Und interessant ist, dass kaum ist die Flut vorbei, noch in Kapitel 8 stellt Gott es wiederum fest. Ja? Denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Kapitel 8, Vers 21. Ja, also auch nach der Flut, wo man denkt, eine neue Welt hat begonnen, das menschliche Herz hat sich anscheinend dadurch nicht verändert. Weiter geht's. Gott beschließt die Erneuerung. Und ja, ein Beispiel dafür haben wir jetzt gerade eben gelesen. In dem Petrusbrief, Gott hat beschlossen, auch die Zeit, in der wir jetzt leben, irgendwann zu erneuern. Weil unser Herz auch böse ist. Und Gott teilt anschließend Noah seinen Plan mit. Können wir auch sagen, das ist auch eine krasse Sache, dass nur Noah Gunst findet in Gottes Augen und nur Noah das mitgeteilt wird, dass die Erde untergeht. Und da muss ich sagen, haben wir doch ein unheimliches Privileg. Weil, und das ist ein Riesenunterschied zwischen der Flut von damals und dem noch vor uns liegenden Gericht durch das Feuer, dass Gott uns allen, auf jeden Fall, die wir jetzt hier sitzen, und noch vielen Menschen mehr mitteilt, was er eben vorhat. Und das sagt auch der besonders schöne 9. Vers, den ich jetzt bisher noch ausgelassen habe. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 1. Petrus 3 steht es drin, mitten in dem Zusammenhang von diesem vor uns noch liegenden Gericht, das gewisse Analogien hat zu dem schon vergangenen Gericht aus der Sintflut. Aber diesmal ist es nicht nur Noah und sein Haus und von den Tieren ein paar, die gerettet werden sollen, sondern der Wunsch des Herrn ist es, dass, gut, man kann sagen, hier ist, das ist, kommt das Wort euch vor, dass es hier jetzt erstmal um die Gemeinde dort geht, aber es gibt ja auch im 1. Timotheus eine Stelle, Gottes Wunsch ist es, dass möglichst viele gerettet werden vor diesem zweiten Gericht. Und das ist doch eine ganz andere Wendung. Ja? Ein totales Privileg, das wir jetzt genießen dürfen. Ja? Ich habe euch ja versprochen, das wird jetzt ein total schönes Ende nehmen, wie bei Beethoven, der zweite Satz. Denn es ist nicht nur Noah, der Auserwählte, und seine Familie, sondern der Wunsch, dass jeder von uns und jeder von denen, die wir kennen, mit dabei ist. Und er weiht uns alle in diesen Plan eben mit ein. Und man könnte sich natürlich denken, ja, wenn das so ein großer Gott ist, der so eine Macht hat, so allmächtig ist, wie habe ich das verdient, da dabei zu sein, mit dabei zu sein, mit auf diese Arche zu dürfen vor dem zweiten Gericht? Und ich kann euch ein was sagen, ja, wenn jemand Zweifel dabei hat und sagt, ich bin doch nicht gut genug, ja, ich bin nicht der perfekte Mensch, der darin passt, um mit Gott in diese neue Arche zu gehen. Genau dann bist du da genau richtig. Denn der Herr Jesus hat gesagt, jeder, der Sünder ist, dem vergibt er. Und Paulus sagt, ich bin der Größte von allen Sündern und Gott hat ihm die ganze Schuld erlassen. Auch nicht der, keine Ahnung, der vielleicht viele Taten leistet auf der Welt, der eine Arche gebaut hat, nicht der, der viel Geld sonntags spendet, nicht der, der sich vielleicht in seinem Leben besonders sozial engagiert. Alle die haben überhaupt kein Anrecht darauf, mit dabei zu sein. Die Einzigen, wir haben allein nur dadurch das Anrecht, dass Gott, das eben gefallen hat, uns die Tür aufzumachen für diese Arche. Und eben, obwohl er weiß, dass unser Herz böse ist und obwohl er das genau weiß, was wir vielleicht manchmal empfinden, dass wir nicht gut genug sind, um dabei zu sein, obwohl er das weiß, trotzdem hat er sie für uns aufgemacht. Und also Gott teilt dir seinen Plan mit, so wie er es damals bei Noah gemacht hat. Und Noah baut jetzt die Arche. Und jetzt kann man natürlich denken, ich will da eine Analogie herstellen. Jetzt müssen wir ran. Ja? Jetzt bauen wir mal die Arche, denn Gott hat er das verheißen. Jetzt kommt's. Aber selbst da hat Gott einen anderen Plan und er hat seinen Sohn geschickt und der für uns die Arche gebaut hat. Der für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld zu sühnen. Und der dafür den Weg frei gemacht hat, dass wir auf diese Arche können. Also selbst da hat Gott uns ein Riesenprivileg jetzt geschenkt. Nicht wie Noah, da ein Jahr lang die Arche zu bauen, sondern seinen eigenen Sohn das machen zu lassen, den Weg aufgemacht. Und Noah, nachdem es fertig war und Gott sagt, die Flut kommt, dann nimmt Noah seine Familie und alles, was der Herr geboten hat, die Tiere und so weiter, und geht auf die Arche. Und die Frage, die ich einfach stellen will, ist, bist du auch bereit, die Arche zu betreten? Und dann kommt die neue Erde nach der Sintflut und die, wissen wir, die steht bei uns noch aus. Das werden wir alle garantiert erleben, dass auch hier eine neue Erde kommen wird. Zum Schluss möchte ich noch den einzigen Vers, der uns noch fehlt, erwähnen, und zwar der Vers 8, wo Petrus sagt, dies eine sei euch aber nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und ich glaube, das gibt auch einen ganz anderen Blick. Ja, wir haben jetzt eine kurze Zeit, Spanne, die diese Welt ist, von dem letzten Gericht bei der Sintflut bis zu beim Gericht, das mit Feuer irgendwie zusammenhängen wird, ist eine kleine, winzige Zeit und darin leben wir. Und danach wird es noch viele, viele Jahre weitergehen. Also das ist doch eine Freudenbotschaft. Gott hat uns, Das ist auch übrigens ein Zitat von Mose aus dem 90. Psalm. Und in diesem 90. Psalm spricht er auch davon, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Und später schreibt er, also Vers 9, Vers 12, schreibt er auch, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja, also Mose hat es eben auf dem Schirm. Ja. Diese Zeitspanne jetzt, die da von der Flut bei Noah bis zu dem noch vor uns liegenden Gericht ist, ist wirklich eine minimale Zeitspanne im Gegensatz zu dem, was die ganze Geschichte der Welt, wenn man das überhaupt in Zeit messen kann, betrifft. Und ich finde, das ist eine unheimlich tolle Botschaft, so wie jetzt dieser Petrusbrief da aufschließt. Er möchte uns daran erinnern, dass dieses Gericht kommen wird. Möchte, denn das ist eine Tatsache, wo auch, also ich habe ja auch gesagt, dass es mir auch manchmal so geht, dass ich eben so in meinem Leben vor mich hin lebe und das Gefühl habe, das ist doch alles sehr abstrakt. Und ich weiß aber eins, dass Gott sich natürlich nicht an meine Gedanken halten wird. So nach dem Motto, der Jens denkt vielleicht, das wird nicht so kommen. Also wird es auch nicht so kommen, ja, das ist ein Quatsch. Ja. Das ist letzten Endes egal, ob ich das jetzt denke, ob ich daran glaube oder nicht. Wir wissen, dass es so kommen wird. Und ist natürlich eine wichtige Botschaft, weil die Zeit natürlich beschränkt ist. Ich hatte vorhin gesagt, die Tür zur Arche macht Gott zu. Das finde ich auch eine super Sache, weil wir können uns dann sicher sein natürlich, wenn wir in der Arche sind und Gott persönlich hat diese Tür zugeschlossen, von außen zugemacht, dann sind wir da 100% sicher. Da kann nichts reinkommen von der Flut. Da ist nichts kaputtbar. Und genau. Und auf der anderen Seite ist halt die Tür dann auch irgendwann zu. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, dank Jesus Christus. Und das ist das Tolle an dieser ganzen Predigt, wie ich finde. Dass wir eben die Möglichkeit zur Rettung haben, dass wir darüber informiert werden, so wie nur Noah damals informiert wurde, und dass unser Weg, dass der Weg frei ist. Also als Schlusssatz möchte ich dann sagen, lasst uns hineingehen und gemeinsam mit möglichst vielen Menschen hineingehen.